aus dem Hebräerbrief Kapitel 4, die Verse 4 bis 16 und eingeschoben habe ich den Vers 7 aus dem folgenden Kapitel. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns zu leiden vermöchte oder Mitgefühl hat mit uns in unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist, aber ohne Sünde. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens sein Bitten und Flehen mit lauter Schreien und unter Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und er ist erhört worden, weil er es aus Ehrfurcht vor Gott tat. Lasst uns also mit Zuversicht hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. Ja, liebe Gemeinde, er, Jesus, mittendrin und Zuversicht, das wollen wir miteinander bedenken. Er mittendrin. Und weil er mittendrin ist, dieser Jesus von Nazareth, darum gibt es Zuversicht. Mittendrin in dem, was du gerade durchmachst. Mittendrin. Und in ihm den, wo Gott selbst Anteil nimmt an dir. Was ist das für ein Glaube? Gott nimmt Anteil an dir. Er hat es gezeigt. Mittendrin in der Weltgeschichte. Auch da, er. Er mit Mitgefühl, mit Empathie, mit Einfühlsamkeit. Mittendrin. Getroffen vom Ergehen seiner Menschen. Mittendrin er, attackiert von den Zuständen, in dem Menschen in dieser Welt leben müssen. Gott selbst, mittendrin. Er, der durch den Himmel gegangen ist, wie hier steht, der geht auch durchs tiefste Elend. Und genau das zu glauben, das führt zu dieser inneren Haltung, die hier Zuversicht genannt wird in Vers 16. Zuversicht. Das ist erstaunlich, das ist überraschend, was dem Glaubenden hier ja zugeschrieben wird oder geschenkt wird, Zuversicht. Und ich glaube, auf Anhieb ist ja deutlich, dass das Kind kein Zweckoptimismus ist, hier, was mit Zuversicht gemeint ist. Kein schon, es wird schon wieder, so nicht. Zuversicht, da setzt man im Glauben, ja, wie wir dann sagen, eher alles auf eine Karte. So fühlt sich Zuversicht an, wie es hier gemeint ist. Der Glaube setzt alles auf eine Karte, weil er, dieser Jesus, mittendrin ist. In unserem Leben, in meinem Leben, im Leben der Weltgeschichte. Eben nicht nur im Blick auf unser persönliches Ergehen, sondern auch im Blick auf den Ausgang der Weltgeschichte ist er mittendrin. Beides ist ja auf engste miteinander verknüpft. Das erleben wir ja gerade wieder sehr, sehr drängend. Ja? Kaum einer kann aussteigen innerlich aus dem, was uns umgibt und auf uns einströmt. Die meisten von uns leben durch die Medien unter diesem weltweiten Horizont. Und keine Weltgemeinschaft zuvor war jemals so vernetzt wie die Weltgemeinschaft im 21. Jahrhundert. Ja, was hat man im Berlinchen, in Westpommern um 1900 von der Weltgeschichte mitbekommen? Ja, ein bisschen schon, aber das nächste Dorf war die Welt. Aber immerhin schon 33 Jahre später, 1933, wurde das erste Massenmedium erfunden und auf den Markt gebracht. Das war ein Radio. Einige werden sich erinnern, nannte man Volksempfänger. Ein Medium gleichgeschaffen für den Missbrauch. Ja, nicht nur der Information, sondern der Manipulation durch die Nationalsozialisten. 1933, Massenmedien. Und in den folgenden 80 Jahren sind die Massenmedien dann explodiert, mit dem Ergebnis, dass jedes Elend dieser Welt, dass jede aussichtslose Situation an jedem Ende der Welt auf uns einstürmt und sich uns mitteilt, wie ausweglos alles sein kann. Und vor allem, wir müssen es ja auch seelisch verarbeiten. Und ich erlebe immer mehr Menschen, die nicht fähig sind, diesen Ansturm dieser Nachrichten, vor allen Dingen dieses Ausweglose, zu verarbeiten. Na, wir werden an diesen Stellen immer seelisch verarbeitungsunfähiger. Die einzige Möglichkeit ist ja, sich abzuschotten, sonst erstickst du ja an deiner Hilflosigkeit, die du in dir selber fühlst. Ja, in dir regt sich Mitgefühl. Du siehst die Menschen auf dem Bildschirm. Du reagierst innerlich so, als ob der Mensch neben dir wäre. So sind wir gestrickt als Menschen. Du reagierst darauf und du merkst, das kann man nicht auf die Dauer. Das kann, so sagt unser Bibelwort hier, das kann nur er, der uns durchgemacht hat. Und genau das steht hier. Er hat Mitgefühl mit unserer Schwachheit. Und uns meint nicht nur jeder von uns persönlich, sondern das meint die Weltgeschichte. Was für ein Bibelwort, was für ein Horizont, der uns da aufgetan wird. Mitgefühl mit unserer Schwachheit, sagt einer in einem Brief an Christen vor 2000 Jahren. Ja, das war nicht viel anders damals in der Welt, als der Hebräerbrief geschrieben wurde. Ja, und wer allein aufmerksam im Alten Testament liest, der wird den Eindruck gewinnen müssen, es war nicht viel anders. Wenn du gerade zugehört hast bei Jesus, als er sagt, ja, wie es in der Weltgeschichte damals zugeht, die herrschenden unterdrücken die Völker, das kannst du ja eins zu eins übernehmen. Oder bei Jesaja, wenn du nachliest, was dort angeprangert wird, da denkst du, du bist im Jahre 2016. Nur teilt es sich heute aufdringlicher und eindringlicher und so fast unausweichlich jedem mit. Und der gesamte Eindruck ist, alles ist ja nur eine Katastrophe. Aber hier im Bibelwort, liebe Schwestern und Brüder, redet einer, der Einsicht genommen hat, in einen weiteren Horizont und seine Einsicht formuliert hat mit dem Wort Zuversicht. Das ist doch erstaunlich. Mittendrin, wo sich uns auch heute es so mitteilt, als sei wirklich alles aussichtslos, redet einer für uns und vielleicht auch mit uns von Zuversicht. Woher nimmt er das? Darum noch einmal ein Blick in diese Verse. Vers 15. Er hat Mitgefühl mit unserer Schwachheit. Er ist auf gleiche Weise versucht worden, aber ohne Sünde. Und dem möchte ich noch mal nachgehen, weil ich denke, hier ist ein Schlüsselerlebnis, das wir nachvollziehen können. Dass Sünde hier nicht nur Moral meint, teilt sich, denke ich, auch sofort mit. Sünde ist etwas, das unser Gottvertrauen attackiert. Deswegen steht hier Versuchung. All die Eindrücke, die wir gewinnen, die auf uns einstürmen, die sich in uns formulieren wollen, die gegen unser Gottvertrauen aufstehen wollen, das ist eine Kraft, die hier genannt und gemeint ist. Wir werden versucht, unser Gottvertrauen wird bedrängt. Und hier ist einer, der bedrängt wird, mitten unter uns, der bedrängt wird wie einer von uns und doch nicht beschädigt wird. Mittendrin einer, Jesus, der Zuversicht möglich macht. Das heißt, wenn ich seine Position einnehme, wenn ich zu ihm trete, innerlich, da kann ich die Ahnung bekommen, dass es dort Zuversicht gibt. Nicht an anderen Stellen, nicht vor den Medien, aber bei ihm, wenn ich von ihm schaue. Zuversicht steht hier. Einer, der uns durchgemacht hat, der aber keine politische Programme hat und keine Lösung anbietet, sondern einer, der Gottvertrauen hat und uns Gottvertrauen anbietet, das höher ist als alle Vernunft, das auch höher ist als alle politische Vernunft. Hier steht Thron der Gnade, Thron einer ganz anderen Politik. Zu dem sollen wir treten. Thron einer ganz anderen Politik, Herrschaft der Gnade steht hier. Gnade, die kreativ ist und die darum wirklich neu mit uns anfangen kann. Das glaube ich ihm, dass er neu mit uns anfangen will, immer wieder. Einer, der durch den Himmel gegangen ist und dann auch mit uns durch die Hölle, die der Mensch dem Menschen geschaffen hat. Sünde meint Verhängnis, ein Verhängnis, das sich so aussichtslos anfühlt. Da, wo der Shalom massiv gestört ist, also das gemeinsame Zusammenwirken aller Menschen zum Wohl aller, das gestört ist, unumkehrbar gestört, zu einem ausweglosen System. Und davon redet hier unser Bibelvers. Sünde ist eine aggressive Zerstörungsmacht mitten in diesem System, eine, die kaputt macht. Und die Philosophen haben immer wieder nachgedacht, über Auswege nachgedacht mit dem Thema, was ist denn das Böse, woher kommt das Böse und was ist das Böse? Und sie hatten die Hoffnung, wenn wir es beschreiben können, dann können wir irgendwie handeln, dann können wir irgendetwas dagegen tun. Und ein Gedanke war, das Böse ist ein Mangel an Gutem, so hat man es definiert. Das Böse ist nur, weil noch zu wenig Gutes da ist. Das war ein Gedanke. Und dann konnte man auch handeln. Dann hat man gesagt, na ja, dann müssen wir eben anständig für das Gute sorgen. Wir müssen uns einsetzen, dass mehr Gutes wird. Böse ist ein Mangel an Gutem. Mangel kann man aufhelfen. Es ist zwar eine außerordentliche Anstrengung, natürlich, aber wir schaffen das. Irgendwoher kennt man den Satz. Und in der Tat, dieser Satz hat was mit protestantischer Ethik zu tun, mit kalvinistischer Prägung. Wir schaffen das. Ja, wenn das Böse ein Mangel an Gutem wäre. Aber die Einsicht hier im Hebräerbrief und auch bei Paulus ist das Gegenteil. Das Böse ist nicht nur Mangel an Gutem. Böse ist wie ein geschlossenes System. Und helfen kann uns nur jemand, der nicht diesem System unterworfen ist. Ja? Oder ein Vergleich, aus dem Wasser ziehen kann nur der, der einen festen Stand hat, außerhalb, der also nicht im System Wasser drin ist. Nur der kann ihn rausziehen oder in Beratungssituationen als Arzt oder als Seelsorger. Ja? Wenn du ganz und gar Bestandteil des Elends wirst, dann kannst du nicht mehr helfen. Ja? Dann muss dir selber geholfen werden, ganz klar. Und das steht hier. Er kam in unser System, in unsere Ausweglosigkeit. Er aber war von dieser Ausweglosigkeit nicht bedrängt. Er, der wirklich Zuversicht uns anbieten kann. Ja, einfühlsam, Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Mittendrin er, mitten in unserem System, aber nicht von unserem System. Mittendrin ohne Sünde. Und er hat nicht nur den Himmel durchgemacht, sondern uns und unser Schicksal und unsere angefochtenen Hoffnungen. Er hat sich dem Aussichtslosen gestellt. Er ist Schritt für Schritt auf dem Weg nach Jerusalem gegangen mit offenen Händen. Er, in dem Gottes Herz schlägt. Er ist mit offenen Händen dieser aussichtslosen Situation in Jerusalem entgegengegangen. Und in seinen offenen Händen hat er immer weniger gesehen und hat doch seine Hände offen gelassen. Er, der ganz von uns ist, aber der den Himmel durchschritten hat, der macht uns Mut. Der sagt, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben nicht die Lösung. Und dieser Bibelabschnitt bietet zunächst keine Lösung an, sondern Zuversicht. Und Zuversicht heißt Öffnung für die Gottesgemeinschaft. Und ich glaube auch, dieser Text behauptet Gottes Gemeinschaft und Gottes Vertrautheit ist noch mehr als eine Lösung. Das ist heftig. Aber das wird uns hier mit Zuversicht angeboten, zu glauben, dass diese Gottesvertrautheit, in der wir mit diesem Jesus, der gekommen ist, leben können, dass die mehr ist als jede andere Lösung. Und dann glaube ich, kann man auch an vorläufigen Lösungen arbeiten, auch an ganz kleinen Lösungen arbeiten und ist nicht attackiert von dem Aussichtslosen. Dann kann man an vorläufigen Lösungen atmen und muss nicht alles überblicken, losgehen. Aber jetzt erst einmal geht es darum hier, dass das dem Aussichtslosen die Macht genommen wird in unserem Herzen. Und darum, ich will an diesem Bekenntnis festhalten. Ich glaube meinem Gott. Ich glaube seinem mittendrin dabei sein in diesem Jesus. Ich glaube ihm. Ich glaube ihm vor allem, weil er mir keine Illusionen macht, weil er nicht mit irgendeiner Werbung daherkommt und sagt, naja, morgen wird alles ganz anders. Ich glaube ihm, weil er mir mittendrin, da wo er mir nichts vormacht, Zuversicht anbietet. Darum glaube ich ihm. Ich glaube ihm, weil er sich selbst nicht verschont hat und dass er dies in diesem Herrn, in Jesus zeigt. Ich glaube ihm, weil er sein Ergehen, sein göttliches Ergehen an unser Ergehen gebunden hat. Das steht hier. Darum glaube ich ihm. Darum nehme ich das, was er uns heute schenken will, wieder Zuversicht. Weil er sein göttliches Ergehen an mein, an dein und dem Ergehen dieser Welt gebunden hat, ein für allemal. Amen.